Es ging ja ums Geld. Ne? Tatsächlich ist das 300 Millionen, das ist eher ein bisschen zu niedrig gegriffen, wenn man diesen Betrag übertragen würde in die heutige Zeit. Es war unmöglich zu bezahlen, es ging um Vergebung und wenn einem selbst vergeben worden ist, dann soll man auch anderen vergeben. Volker, merkt ihr das bitte? Ne? Geht so nicht. 1 Euro habe ich mal mitgebracht. Es gibt ja Leute, die sammeln Geld. Also ich meine jetzt nicht sparen, sondern die sammeln Geld. Mein Schwiegervater hat das mal gemacht, stößt das gerade so ab, verkauft sein Geld. Das würde mir keinen Spaß machen. Also es gibt bei so einer Münze immer 2 Seiten. Ich kann die mal rumgehen lassen oder ihr guckt euch das mal selbst an. Oder ihr wisst das auch. Auf der einen Seite, da sieht man einen Adler. Das ist das Wappen von Eintracht Frankfurt oder hier steht es für Deutschland. Das heißt, man hat Münzen und die gelten im europäischen Raum. Und bei dieser Münze weiß ich, sie kommt aus Deutschland. Sie ist nicht nur in Deutschland gültig, sondern überall, aber sie kommt aus Deutschland. Das ist eindeutig. Und das ist die nationale Seite. Das heißt, wenn ihr gerade im Urlaub wart und im Ausland, dann werdet ihr festgestellt haben, die sehen woanders aus, wenn ihr euch das anguckt. Es ist auch nicht so spannend, aber es ist tatsächlich so. Wenn ihr die Münze umdreht, dann seht ihr da etwas anderes. Und zwar seht ihr die Zahl und eine Landkarte von Europa. Das ist die internationale Seite. Und die ist überall gleich. Also wenn wir alle Münzen aus ganz Europa hier hinlegen würden, mit dieser Seite, man könnte sie nicht unterscheiden. Einheitlich sieht sie überall gleich aus. Heute wollen wir taufen, aber auch über die Bedeutung der Taufe nachdenken. Und was das mit dieser Münze zu tun hat, kann ich euch sagen. So wie die beiden Seiten, die nationale und die internationale Seite einer Münze zusammengehören. Ich kann die nicht in der Mitte durchschneiden und dann doppelt gebrauchen, sondern dann verlieren sie ihre Gültigkeit. Sie gehören zusammen. So gehören Glaube und Taufe zusammen. Sie sind sozusagen die beiden Seiten einer Münze. Wie der Glaube an Jesus sich entwickelt, entstehen kann, das hören wir gleich noch. Und was die Bibel zum Thema Taufe sagt, eine der wichtigsten, theologisch wichtigsten Stellen, das hören wir jetzt einmal von Frank, vorgelesen aus dem Römerbrief, Kapitel 6, 1 bis 11.
Die Überschrift lautet: Wer getauft ist, ist für die Sünde gestorben. Was sollen wir dazu sagen? Etwa, lass uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird. Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir ja tot. Wie könnten wir da noch weiter in ihr leben? Ihr wisst doch, bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Jesus Christus hineingetaucht. So wurden wir in der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genauso sollen wir jetzt ein neues Leben beginnen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Wir wissen doch, dass Jesus Christus nicht mehr sterben wird, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn dadurch, dass er gestorben ist, ist er für die Sünde ein für allemal tot. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Genau das sollt ihr auch jetzt denken. Für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Jesus Christus gehört.
Dankeschön. Zugegeben, ein nicht ganz einfacher Text, weil man ihn nur hört. Ihr könnt ihn ja nochmal nachlesen. Eigentlich geht es auch um die Frage, wer oder was ist ein Christ oder eine Christin? Wer ist das eigentlich? Man könnte es ganz kurz machen, jemand, der an Jesus Christus glaubt. Punkt. Fertig, das ist jemand, der an Christus glaubt. Und wenn wir das im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 16 lesen, dann erfahren wir, dass Menschen, die an Jesus Christus als Erlöser für sich glauben, auch seinen Sinn bekommen. Da steht, wir aber haben den Sinn Christi. Das meint, dass jeder Mensch, der irgendwie mit Jesus zusammen lebt, für den gilt, dass Jesus in mir lebt. Dann habe ich seinen Sinn in mir. Das ist ja kaum zu glauben, oder? Aber so kann man das nachlesen. Glaubst du an Jesus Christus? Ja, dann hast du seinen Sinn. Was auch immer das bedeuten mag. Man könnte an anderer Stelle noch weiterlesen. Und warum? Weil wir nicht empfangen haben den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Dieses Sinn haben heißt also seinen Geist auch haben, dass wir verstehen können, wie Gott es meint. Im Gegensatz dazu der Geist der Welt, der uns vielleicht sagt, du musst selbst alles, also was du nicht selbst hinkriegst, das kriegst du auch nicht geschenkt. Man muss sein Glück in die eigene Hand nehmen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das sind schon auch Sachen, die eher diesen Geist dieser Welt kennzeichnen. Aber ohne Glauben an Jesus Christus werden wir diesen Geist der Welt nicht loswerden und nicht den Geist Gottes bekommen, der das sieht, wer Gott ist, der das erkennt, was Gott in meinem Leben tut und in dieser Welt tut. Könnte man nicht einfach hingehen und sagen, ach, ich weiß nicht, kann ich nicht einfach versuchen, ein guter Mensch zu sein, gute Taten und Liebe für die Menschen? Ja, das kann man machen und das ist ja nicht schlecht, aber es bedeutet nicht, den Sinn Christi zu haben. Und ganz ehrlich, wird der christliche Glaube, der sehr einladend ist, der sich ausstreckt und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, an einer Stelle ganz eng. Und immer wenn man über den Glauben spricht, ist das eine sehr schwierige Phase. Da steht dann ja auch in der Bibel, niemand kommt zum Vater als alleine durch mich. In der Frage der Erlösung führt an Jesus kein Weg vorbei. Nur durch mich, wenn es ums ewige Leben geht. Keine Erweiterung. Petrus selbst hat mal gesagt, warum nur Jesus? Da sagt er, weil es keine Alternative geht. Wohin sonst sollte ich gehen, wenn nicht zu dir? Wo sollte es eine Möglichkeit geben, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, wenn nicht bei dir, Jesus? Das hat er aus eigener Erfahrung gesagt und auch aus Versuchungen in anderen Bereichen, Es gibt keine Alternative zu Jesus Christus, wenn es um ewige Dinge geht. Er selbst ist die Glaubensgrundlage des christlichen Glaubens. Im Neuen Testament, auch im Korintherbrief, da lesen wir auch, dass wenn jemand glaubt, an Christus glaubt, dann ist etwas Neues in ihm geworden. Ältere Übersetzungen sagen dann, eine neue Kreatur. Da steht also etwas Neues geschaffen worden. Eine innere Veränderung hat stattgefunden. Da könnte man, manche Menschen haben es tatsächlich so erlebt, dass schlechte Angewohnheiten mit Start ihres Glaubens an Jesus Christus weg waren. Vielleicht auch manche schlechten Gedanken, die sie geplagt haben. Es können ganz massive Lebensveränderungen passieren, wenn wir unser Leben an Jesus hängen. Ja. Vor allem wird unser Gewissen nicht mehr geprägt durch das, was in der Welt gilt, sondern durch das, was bei Gott wichtig ist. Andere Maßstäbe. Ich habe das gemerkt, dass als ich diese Entscheidung getroffen habe, ganz bewusst, mein Leben soll dir gehören, Jesus, da habe ich plötzlich gemerkt, dass manche Dinge in meinem Leben, die für mich völlig normal waren, nicht dem Willen Gottes entsprochen haben. Das ging wirklich so. Und ich habe das gemerkt. Deshalb weiß ich, dass das stimmt, was hier steht, dass wir den Sinn Gottes bekommen und auch ein Gefühl und einen Sinn dafür, was aus Gottes Augen gut und richtig ist und was eben nicht. Das bewirkt der Geist Gottes. Manchmal kommen wir zu Gott, vielleicht mit Ärger, mit Vorwürfen, mit einem Groll Und auch das kann sich ändern. Es bewirkt, der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir auf dieses Kreuz schauen. Es bewirkt, dass wir auf dieses Kreuz schauen. Es bewirkt, dass wir von diesem Kreuz und von dem, der daran hing, nicht mehr loskommen. Wie so ein Kleber, wie so ein Magnet. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir spüren, sein Tod hat mit meinem Leben zu tun. Er bewirkt, dass Menschen erleichtert von diesem Kreuz weggehen und gerne wieder dorthin zurückkommen. Durch den Glauben an Jesus, seiner Liebe und seinen Taten für mich bekommen wir ewiges Leben und eben diesen Heiligen Geist. Aber immer wieder werden wir in diesem Leben selbst bestimmen wollen. Auch als Menschen, die mit Christus unterwegs sind. Ich könnte jetzt wahrscheinlich irgendjemand von euch nehmen, der schon länger mit Christus unterwegs ist. Und er würde diese Aussage ganz konkret bestätigen wollen, dass es immer wieder diese Kämpfe gibt zwischen dem, was Gott will, und auf der anderen Seite dem, was ich will. Das hört nicht so auf. Wir leben ja als Menschen, auch wenn wir zu Christus gehören, weiterhin hier in dieser Welt. Aber wir haben die Möglichkeit, das zu überwinden. Und irgendwer sagte das hier, ich weiß gar nicht mehr, wo das gefallen ist, das ganze Leben auch als Christ ist ein Abnutzungskampf. Ob ich das so beschreiben will, weiß ich nicht, aber da steckt viel Wahres drin, tatsächlich. Es bleibt ein Wachsen. Paulus sagt an einer Stelle, dass wir immer wieder oder immer mehr voll werden sollen des Heiligen Geistes. Das heißt, es ist nicht eine Tat, wo so ein Schalter umgeschaltet wird und dann ist das so, sondern mit dem Tag, an dem ich sage, ich möchte zu Christus gehören, mein Leben soll ihm gehören, ich will mit ihm als Herrn leben, da geht was auf. Da kommt der Heilige Geist in mein Leben. Da beginne ich eine Beziehung mit ihm. Aber das ist ein Wachstumsprozess. An anderer Stelle sagt die Bibel, das ist wie eine Geburt und dann wir werden erstmal groß, wir sehen das, die Kleinen, so süß sie sind, aber so ohne Hilfe kommen die nicht klar. Da braucht man sich nichts vormachen. Im Alter ist das wieder ganz ähnlich, aber das ist ein anderes Thema. Wir werden zu Teilhabern von Jesus, können wir lesen. Es gibt ja nichts mehr, was uns von ihm trennen könnte, von außen. Wir können vielleicht sagen, ach, ich will nicht mehr. Da können wir Abstand nehmen. Aber die Bibel sagt das im Römerbrief an einer Stelle ganz klar. Es gibt nichts, Engel, Dämonen, irgendwelche sichtbaren oder unsichtbaren Mächte. Es gibt nichts, was uns von Gottes Liebe trennen kann. Von Gottes Seite aus bleibt es so, dass wir auf jeden Fall mit ihm verbunden sind und dass er dazu steht, zu dieser Verbindung. Wir waren im Tod, so haben wir es in dem Text gelesen, wir waren im Tod mit ihm vereint. Wir sind symbolisch, machen wir das ja auch in der Taufe, untertauchen, mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Diese Symbolik finde ich grandios. Zum Glück ist das nicht ganz, also zu lange darf man sie ja nicht unten lassen, dann könnte eindrücklicher sein, dieses Erlebnis, aber es muss ja nicht sein. Aber unser altes Ego stirbt mit Christus und wir dürfen mit ihm auferstehen. Und was diese Stelle ja aussagt, die Frank eben vorgelesen hat, ist, dass wir dann in einem Zustand kommen, wenn wir uns an Christus hängen, wo die Sünde, also all das, was uns von Gott trennt, kein Anrecht mehr auf uns hat. Das glitscht an uns vorüber, weil wir in seinen Augen zu ihm gehören, weil wir gar nicht mehr sterben werden, sondern das in der Taufe hinter uns gelassen haben. Wir müssen da nichts mehr fürchten. Das war alles zum Thema Glauben oder im Bild zu bleiben, die nationale Seite so einer Münze. Da, die mit dem Adler. Bei unserem Glauben, bei unserem Festmachen bei Jesus, da handelt es sich um eine persönliche Angelegenheit zwischen Jesus und mir. Das kann ich ganz im Stillen für mich machen. Das muss ich keinem erzählen. Kann man auch anders machen. Aber das ist etwas ganz Nationales oder ganz Privates, könnte man sagen. Und die zweite Seite, die internationale, öffentliche, die gehört aber dazu. Und da kommt die Taufe jetzt ins Spiel. Glaube und Taufe, habe ich gesagt, sind wie die beiden Seiten einer Münze. Und manchmal kommt die Diskussion, welche Taufpraxis ist denn die richtige? Und dann gibt es manche hochmütigen Freikirchler, die dann sagen, wir taufen ja so, wie das in der Bibel gemacht wurde, mit Untertaufen. So richtig, das ist richtig. meine, wir machen das ja auch so, weil wir da überzeugt sind. Aber unsere Taufpraxis ist auch nicht so ganz korrekt. Es ist auch nicht so ganz korrekt, muss ich zugeben. Weil in der Bibel, da sind die Menschen zum Glauben gekommen, haben gesagt, ich will das, und dann wurden sie getauft. Nicht, ich bin zum Glauben gekommen mit 9, 15 oder wann, und dann habe ich ein paar Jahre der Bewährung, ob das auch wirklich so ist, und dann werde ich getauft. Das kann man in der Bibel so auch nicht finden. Bewährungsproben für den Glauben bis zur Taufe gibt es nicht. Von daher müssen wir gnädig sein. Aber auf jeden Fall ist die Taufe ein öffentliches Bekenntnis. Ein Bekenntnis, ich glaube an Jesus, ich bin mit ihm verbunden und mein Leben gehört Jesus. Das bedeutet Taufe, dieser Bekenntnischarakter. Warum taufen wir überhaupt? Ganz einfach, Jesus hat gesagt, geht hin und taufet. Oder er selbst hat sich taufen lassen und er ist ein Vorbild, der hat ja so viele Sachen, der ist regelmäßig in den Gottesdienst gegangen übrigens, auch als Vorbild nur mal so nebenbei. Und er hat sich taufen lassen und seinem Vorbild wollen wir folgen. Also lassen wir uns taufen und taufen gerne. Ganz am Anfang der Gemeinde, an Pfingsten, da predigt Petrus die Predigt seines Lebens. Er predigt, wie er noch nie zuvor gepredigt hat, glaube ich. Und hinterher vielleicht auch nie wieder. 3000 Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Als Prediger frage ich mich, was hat er getan? Wie wurde das per Mikro an so viele Leute weitergegeben? Wie, ohne Mikro meine ich. Wie funktionierte das? Aber das war ja auch Pfingsten. Da war ja der Heilige Geist sehr präsent. Und dann sagt er, tut Buße, also bereut alle Dinge, die euch von Gott trennen. Nehmt die Dinge und sagt sie Gott. Tut Buße und dann lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus. Empfangt den Heiligen Geist, die erste Gemeinde entsteht und das ist der Startschuss für alle christlichen Gemeinden. Wir sollen Jesus nachfolgen. Das ist nicht nur so gedanklich gemeint, sondern das soll unser Leben predigen. Und als Jesus getauft wurde, da geht der Himmel auf und eine Stimme für alle hörbar erklingt, das ist mein geliebter Sohn. Ich bin gespannt, was heute passiert. Ja? Aber egal, ob wir eine Stimme hören werden oder nicht, gilt das. Tirza, du bist eine geliebte Tochter Gottes, Hannah. Anita, Samuel, du bist keine Tochter, du bist ein Sohn. Das gilt euch. Wenn ihr heute euch taufen lasst, dann könnt ihr das konkret mit Ansprache eures Namens für euch hören. Dann wird aus dieser allgemeinen Liebe Gottes was ganz Konkretes für euch. Ihr wisst das schon. Aber hört es nochmal heute ganz bewusst für euch. Die Taufe ist Ausdruck eures Glaubens und gehört zu eurem Glauben. Sie ist Folge eurer Beziehung zu Jesus und ihr bezeugt es vor dieser Gottesdienstgemeinde. Vielleicht sind auch ein paar Urlauber da unten, ich weiß es nicht. Und ihr bezeugt es, und jetzt kommen wieder diese sichtbaren und unsichtbaren Mächte, vor allen Welten, die wir sehen oder die wir nicht sehen, wird allen klar, ihr gehört zu Christus. Das ist dann allen klar. Das wird vorher nicht so in der Bibel gesagt. Also das heißt, vielleicht hat die Taufe diesen Sinn, allen klar zu machen, das sind meine Kinder, die gehören zu mir. Bedeutet, ich bin immer bei denen, ich bin Schutz für sie und sie werden meine Liebe nicht los. Ich freue mich, von eurem Glauben gleich zu hören. Wir singen ein Lied, dann werden wir Tirza und Hannah hören, danach singen wir noch ein Lied, dann hören wir Samuel und Anita und dann singen wir noch ein Lied und dann gehen wir zum See. Amen.